Ja, Uwe hat schon gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe gute Gewohnheiten oder wichtige Gewohnheiten, um am Ziel anzukommen. Und in der Bibel, da wird Christsein als eine Reise beschrieben. Also das ist eine Wanderung, die ein ganzes Leben anhält und die beginnt mit der Bekehrung, mit der Taufe. Und das Ziel ist Jesus, bei ihm in der Ewigkeit anzukommen. Und die Bibel macht deutlich, nicht jeder, der diese Reise beginnt, kommt am Ende am Ziel an. Also das war damals so und ihr kennt vielleicht selber Beispiele, wo Leute begonnen haben, an Jesus zu glauben, haben sich taufen lassen und die sind heute nicht mehr dabei. Die sind nicht mehr auf diesem Weg. Also ich kenne da selber einige Leute, die ich selber getauft habe und die sind weggegangen. Manche nennen das Entkehrung oder Dekonstruktion ihres Glaubens und das gab es schon zur Zeit vom Neuen Testament. Und dass es sowas gibt, das ist eigentlich logisch, weil die Bibel beschreibt, wir haben einen Feind, den Teufel, und der möchte nicht, dass Menschen zu Jesus finden. Und er möchte die, die begonnen haben, mit ihm zu leben, mit aller Macht davon wegbringen. Und Paulus schreibt da an mehrere Gemeinden in der Bibel, im Neuen Testament, Briefe und er warnt Christen davor, von Jesus wegzugehen, diesen Weg zu verlassen. Und ein Beispiel ist der 1. Korintherbrief. Uwe hat es vor 2 Wochen davon was erzählt. Da geht es um einen Wettlauf, ne? Nicht eine Reise, sondern einen Wettlauf. Und da macht Paulus auch deutlich, es kommt nicht darauf an, dass du einen guten Start hinlegst. Es kommt darauf an, dass du am Ziel ankommst. Und dann im 1. Korinther 10, dann bringt Paulus ein Beispiel und sagt, guckt euch mal das Volk Israel an. Das sind alle, sind aus dem Land Ägypten ausgezogen. Die haben einen super Start hingelegt. Die haben alles sowas wie eine Taufe erlebt. Die sind durchs Rote Meer gezogen. Die haben alles sowas Ähnliches wie das Abendmahl erlebt. Die haben einen geistlichen Trank und eine geistliche Speise gehabt. Und er sagt, von den ganzen Leuten aus der ersten Generation, die damals losgezogen sind, sind am Ende 2 angekommen. Alle anderen sind nicht angekommen am Ziel. Und dann nennt er ein paar Gründe. Ne? Er sagt, es war Götzendienst, sexuelle Sünde, dass Leute so unzufrieden waren, gegen Gott aufbegehrt haben. Also im Grunde genommen ist es immer irgendetwas, was Menschen wichtiger wird als Jesus, dass sie sagen, mir ist Jesus nicht mehr wichtig, ich will da gar nicht mehr ankommen, ich habe was anderes gefunden, was mir lieber geworden ist. Und in dieser Predigtreihe geht es darum, was können wir denn machen, was ist denn hilfreich, um am Ziel anzukommen. Und da lesen wir von den allerersten Christen in Jerusalem, dass die eine gute Gewohnheit hatten. Da heißt es, sie blieben, also die Christen, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen, Brotbrechen und im Gebet. Das sind so 4 Dinge, wo über die Jahrhunderte Christen gemerkt haben, wenn wir diese 4 Dinge immer wieder tun, wenn das eine Gewohnheit wird in unserem Leben, dann hilft uns das, dieses Ziel zu erreichen. Wir lesen in der Bibel, Jesus selber hatte gute Gewohnheiten. Eine Gewohnheit war, dass er oft gebetet hat. Eine andere Gewohnheit war, dass er regelmäßig zum Gottesdienst gegangen ist, dass er Gottes Wort gelesen hat. Und die stecken ja mit hier drin. Und da hat man so, die erste Gewohnheit haben wir letzte Woche angeguckt, dass wir die Bibel brauchen. Die Waffe, die der Teufel hat, um uns vom Weg anzubringen, das ist Lüge. Das ist eigentlich die einzige Waffe, die er hat. Er redet uns Lügen über uns selber ein, über Gott, über diese Welt. Und die Bibel, das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wahrheit. Die zeigt uns, was die Wahrheit ist. Und das hilft uns, diese Lügen zu durchschauen, immer wieder uns richtig zu verorten in diesem Leben, wie auf so einer Landkarte, wie so ein Navigationssystem. Das zeigt uns das Ziel und hilft uns anzukommen. Eine nächste Gewohnheit, die werden wir uns nächste Woche angucken. Ich habe mal alle mit B, dass man sich leicht merken kann, Beziehungen oder Gemeinschaft. Wenn du auf einer Wanderung bist, vor allen Dingen, wenn die mehrere Tage geht, dann ist es hilfreich, wenn du nicht alleine bist. Man kann sich gegenseitig helfen. Und Christsein ist keine Individualreligion. Das ist von vornherein auf Gemeinschaft angelegt. Wir brauchen die anderen. Du wirst auf Dauer nicht ohne andere Christen durch dieses Leben gehen können. Du brauchst die Hilfe von anderen. Eine weitere Gewohnheit ist Beten. Das werden wir uns ganz am Ende angucken. Das macht deutlich, diese Reise, die kann ich nicht aus eigener Kraft machen. Die Bibel macht deutlich, niemand kann so ein Leben leben, wie Gott es will. Das kann nur Jesus. Wir haben das nicht in uns. Und wenn ich bete, da gebe ich damit zu, ich bin zu schwach, ich brauche deine Hilfe, ich brauche die Verbindung zu Gott. Und heute wollen wir uns eine Gewohnheit angucken, die wichtig ist, das Brotbrechen, Abendmahl. Ne, auf jeder Wanderung, wenn ihr das schon mal gemacht habt, mehrere Tage unterwegs wart, du brauchst immer wieder Pausen. Du brauchst Verpflegung, du musst auftanken, ne? Du brauchst Schlaf, du brauchst Verpflegung. Und sowas will das Abendmahl sein. Und das war den ersten Christen so wichtig, wir lesen das in der Apostelgeschichte, die haben das jeden Tag gefeiert. Und wir lesen, die erste Gemeinde in Jerusalem, die war ja mit einem Schlag riesig groß, 3000 Leute. Ein paar Wochen später waren die 5000. Ich nehme mal an, keiner von uns war schon mal in so einer Gemeinde, die so groß war und die so viele Gottesdienstbesucher hatte. Vielleicht waren einige mal im Ausland, haben das mal miterlebt. Aber selbst für die Gemeinde in Jerusalem war diese Größe eine Herausforderung. Die hatten kein Gemeindehaus, wo so viele Leute hinpassten. Die haben sich im Tempel getroffen, das war so das größte Gebäude in der Stadt. Aber die haben was gemacht, die haben sich über die ganze Stadt verteilt in Privatwohnungen getroffen. Und haben dort zusammen sich immer wieder an Jesus erinnert. Haben Bibel gelesen, haben gebetet, haben Gemeinschaft miteinander gehabt und haben Abendmahl gefeiert. Jeden Tag, also am Anfang. Und wir machen das so ein bisschen nach hier bei uns. Wir haben auch Gottesdienst, wo wir sagen, da wollen wir als ganze Gemeinde zusammenkommen und wir finden es wichtig, dass wir in kleine Gruppen verteilt sind. Wir nennen die Kirche Zuhause-Gruppen. Da machen wir das Gleiche. Wir lesen Bibel, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir beten und ich empfehle euch, feiert doch ab und zu mal Abendmahl. Warum? Darum geht es heute. Von Jerusalem aus haben sich dann im ganzen Römischen Reich haben sich Gemeinden gegründet, Kirchen. Und die haben ganz schnell die Gewohnheit gehabt, dass sie sich jeden Sonntag getroffen haben. Und die haben immer Abendmahl gefeiert. Und es gibt so Berichte aus den ersten Jahrhunderten, dass den Christen das so wichtig war, dass sie sich sonntags beim Abendmahl ein Stück Brot mit nach Hause genommen haben und haben das dann unter der Woche bei den Hauptmahlzeiten immer so ein Stück davon gegessen, um sich an das zu erinnern, um was es beim Abendmahl geht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das heute auch machen. Könnt ihr euch auch ein Stück mit nach Hause nehmen, um euch an das zu erinnern. Also das Abendmahl ist wichtig. Und das soll es heute darum gehen. Ja, das ist ein Symbol. Das erinnert uns an was ganz, ganz Wichtiges. Und das allererste Abendmahl, das hat Jesus selber eingeführt, als er mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert hat. Und wenn du verstanden hast, um was es beim Passa geht, dann weißt du, um was es beim Abendmahl geht. Und das möchte ich heute mal dir zeigen. Die Juden feiern heute noch Passa und die erinnern sich damit an ein Ereignis, was ungefähr so 1500 Jahre vor Christus passiert ist. Damals waren alle Israeliten in Ägypten und sie waren versklavt. Sie mussten Zwangsarbeit für den Pharao leisten. Und die Bibel macht deutlich, so ähnlich geht es heute allen Menschen. Wir müssen nicht für den Pharao arbeiten, aber die Bibel beschreibt alle Menschen, die ohne Jesus leben, als Sklaven der Sünde. Das klingt vielleicht erstmal komisch, ich versuche das mal zu erklären. Im Römerbrief, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und er erklärt dort und sagt, jeder Mensch, der kann erkennen, dass es Gott gibt, der kann das wissen. Wenn du eine Hose siehst, dann weißt du, diese Hose, die ist nicht irgendwann von alleine entstanden, die hat jemand geschaffen. Na, wenn du irgendwas siehst, was man hier vorne auf der Bühne sieht, da ist nichts davon allein entstanden. Das sind teilweise einfache Gegenstände wie so ein Stuhl, die sind geschaffen worden. Wenn du irgendwo Ordnung siehst, angenommen, da ist eine 20 Flaschen Cola, die stehen in einer Reihe, dann weißt du, die haben sich nicht selber sortiert. Die hat jemand sortiert. Na, also wenn du das siehst, es hat jemand was geschaffen, hat designt, hat Ordnung geschaffen, das lässt den Rückschluss zu, da muss es einen Erschaffer geben dafür. Und wenn du mit offenen Augen durch diese Welt gehst, da siehst du viele Dinge, die sind hochkomplex erschaffen worden. Lebewesen mit unwahrscheinlich delikaten Funktionen, komplexen Funktionen, wo es kein Mensch bis jetzt geschaffen hat, das genauso nachzubilden. Und du entdeckst Ordnung im ganzen Universum. Normalerweise entsteht nicht Ordnung von alleine, also beobachte ich bei mir im Büro und meine Frau auch. Da muss es jemanden geben, der das schafft. Und das ist ein Hinweis darauf, da muss es einen Schöpfer geben. Also Paulus macht deutlich, jeder weiß, es gibt einen Schöpfer. Aber die Menschen entscheiden sich und sagen, ich will diesen Schöpfer nicht ehren, ich will ihn nicht anbeten, ich entscheide mich lieber, was anderes anzubeten, was anderes zu verehren. Und aus diesem Grund, so schreibt Paulus, ist Gott zornig auf uns Menschen. Und er bestraft uns. Und die Strafe, die sieht so aus, so beschreibt es Paulus im Römerbrief und sagt, die Menschen müssen das tun, was sie wollen. Gott hat sie an ihre Begierden ausgeliefert. Sie müssen ihren Begierden nachgeben. Jetzt fragst du vielleicht, das soll eine Strafe sein? Also das wollen doch die Menschen. Und jetzt gibt Gott ihnen das als Strafe. Schon die alten Römer, die wussten das, die hatten so einen Spruch, die haben gesagt, wen die Götter bestrafen wollen, dem gewähren sie ihm seinen Wunsch. Na, da steckt so die Sache drin, das, was wir ganz stark begehren, das wird manchmal für uns der Fall. Man sieht das ganz deutlich bei Leuten, die von Alkohol abhängig sind oder Drogen nehmen. Die begehren diesen Stoff, na, das wünschen sie sich. Und sie erhoffen sich davon Glück, Befriedigung. Das haben sie auch eine Zeit lang. Aber danach kommt der Kater. Und das, was sie sich am meisten wünschen, macht sie kaputt. Also das heißt, dieser Stoff, dieses Suchtmittel zerstört ihre Leber, ihre Gehirnzellen und noch vieles mehr am Körper. Also am Ende merken sie, ich bin versklavt, ich bin nicht frei. Und es ist aber mit jeder Sünde so, macht die Bibel deutlich. Das sind Leute, die geben sich ihren sexuellen Begierden hin. Die leben ihre sexuellen Fantasien aus. Und irgendwann merken sie, ich kann gar nicht mehr treu sein. Ich kann gar nicht mehr rein sein. Ich kann mich nicht an einen Menschen binden und ihm treu sein. Ich muss mir immer wieder Pornos anschauen. Ich muss mich immer wieder selber befriedigen. Ich muss fremd gehen. Und sie merken, ich bin versklavt an meine eigene Lust. Oder du denkst am Anfang, wenn ich lüge, dann ist das Leben einfacher. Das erspart mir viele Unannehmlichkeiten. Und dann machst du das immer wieder. Und irgendwann merkst du, ich habe mir das so angewöhnt, ich kann gar nicht mehr die Wahrheit sagen, ich bin so in so einem Strudel der Lüge drin. Ich betrüge mich selber und ich betrüge andere. Oder du hast am Anfang gedacht, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mehr besitze, dann geht mir es gut. Und irgendwann merkst du, du hast dir so viel Besitz angeschafft und bist immer noch nicht zufrieden. Du willst immer noch mehr haben. Und du merkst, ich bin ein Sklave meiner Habsucht. Vielleicht hast du irgendwann gedacht, es ist doch nicht so schlimm, wenn ich über andere lästere. Das macht mich interessant, das macht mich wichtig, das lenkt von meinen Fehlern ab. Und irgendwann merkst du, ich habe immer negative Gedanken. Ich muss über andere negativ reden, über andere negativ denken. Und ich bin ein Sklave davon. Und egal, was es ist, die Bibel sagt es ganz deutlich, jeder Mensch ist ein Sklave der Sünde. Er muss Dinge tun, die er tun will, aber er kann auch nicht mehr davon loskommen. Probier das doch mal. Ne? Wenn du die meisten Alkoholiker sagen, ich kann jederzeit aufhören. Probier es doch mal. Dann weißt du, ob es stimmt. Die meisten, die rauchen, sagen, ich kann jederzeit aufhören. Dann, ob das stimmt, merkst du, wenn du es probierst. Dann merkst du, ob du es tun musst oder nicht. Und die Bibel macht deutlich, die Israeliten, die hatten keine Chance, sich aus dieser Sklaverei selber zu befreien. Die waren den Ägyptern unterlegen. Die hatten keine Macht. Und so geht es auch uns. Wir haben aus unserer Möglichkeit keine Kraft, uns von der Sünde zu befreien. Wir brauchen einen Retter, genauso wie damals die Israeliten. Und Gott hat ihnen einen Retter geschickt. Und die Bibel beschreibt jetzt, dass Gott den Mose dort nach Ägypten schickt, so ein Vorbild für Jesus. Und er macht im Auftrag von Gott, versucht er die Ägypter dazu zu bringen, dass sie das Volk Israel losziehen. Na, da geht zu dem Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao sagt, wer ist denn dein Gott, Yahweh, dass ich auf ihn hören sollte, dass ich das Volk ziehen, ja, loslassen sollte. Und da macht sich lustig drüber. Und jetzt zeigt Gott dem Pharao, was er für Macht hat. Und er legt dort eins nach dem anderen in dem Land Ägypten lahm. Er schickt eine Naturkatastrophe nach den anderen und macht deutlich, ihr glaubt an viele Götter, die euch beschützen, und ich mache jetzt einen Gott nach dem anderen kaputt. Und Daniel war zum Beispiel ein Gott, der wird zu Blut und so weiter. Also jede Plage macht einen Gott kaputt. Am Ende ist das Land Ägypten völlig am Boden. Die Nutztiere sind tot, die Ernte ist kaputt, also die sind wirtschaftlich am Ende. Und der Pharao ist immer noch hartnäckig und sagt, ich lasse das Volk nicht ziehen, ich will hier gewinnen. Und jetzt sagt Gott, ich schicke eine letzte Plage, eine 10. Plage nach Ägypten und dann wird der Pharao das Volk ziehen lassen. Und Gott sagt, ich werde selber durch das Land Ägypten gehen und ich werde jeden erstgeborenen Sohn von den Ägyptern, von Menschen und Tieren töten. Von der niedrigsten Dienerin bis zum Pharao. Das wird so eine Katastrophe sein, dass die das Volk Israel ziehen lassen. Und dann macht aber Gott deutlich, wenn ich komme nach Ägypten mit meiner Heiligkeit, dort durch das Land gehe, dann muss ich auch alle Erstgeborenen der Israeliten töten, weil die sind nicht besser. Die sind nicht besser als die Ägypten, als die Ägypter. Die hätten genauso Gottes Gericht verdient, weil die Bibel macht deutlich, die haben auch die Götter angebetet. Die haben auch ohne Gott gelebt. Und Gott macht deutlich, ich müsste die genauso bestrafen. Und die Bibel macht das auch so deutlich, hat gesagt, Gott ist so heilig, dass jeder von uns seinen Zorn verdient hat, seine Strafe. Und wenn du ohne Gott lebst, wenn du sündigst, wenn du das tust, was Gott nicht will, dann sagt die Bibel, dann hast du Gottes Zorn verdient. Wenn dir irgendwas wichtiger geworden ist als Gott, wenn du Gottes Namen irgendwie missbraucht hast, wenn du deine Eltern nicht geehrt hast, wenn du neidisch bist auf andere, wenn du sexuell nicht so lebst, wie Gott das will, wenn du unfreundlich bist, wenn du habsüchtig bist, wenn du im Selbstmitleid schwimmst und dich um dich selber drehst, dann sagt die Bibel, wenn du dich nicht auf Gott ausrichtest, dann hast du sein Gericht verdient. Und Gott macht das deutlich, Gott hasst Sünde und er ist so heilig, er muss das bestrafen. Und die Strafe ist in der Bibel immer Tod. Und ich lese euch mal zwei Stellen vor. Da sagt mal Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Also es sind Menschen, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also das ist Gott. Ne? Gott ist der Einzige, der dir dauerhaft gefährlich werden kann. Er kann dich komplett zerstören. Er kann dein Leben nehmen und er kann dich für immer in die Hölle schicken, für immer wegschicken. Und auch Neues Testament, der Hebräerbrief, das sagt, dass der Schreiber, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also mit Gott ist nicht zu spaßen. Also Gott ist derjenige, wenn du den zum Feind hast, dann hast du verloren. Dann gibt es niemanden, der dich retten kann. Also Gott ist der Einzige, der dich vor sich selber retten kann. Und wenn du Gott als Feind hast, dann ist die Konsequenz, er wird dich irgendwann in die Hölle schicken. Und es gibt niemanden, der dich daraus befreien kann. Aber die Bibel macht deutlich, Gott ist nicht nur dein Feind, er liebt dich gleichzeitig. Er will dich retten, vor sich selber. Und deshalb hat er einen Ausweg gefunden. Damals war das so, er gibt dem Volk ein Passahlamm, das werden wir gleich erklären, das stellvertretend für jeden Erstgeborenen stirbt. Und heute ist es Jesus, der für uns stellvertretend stirbt. Und bei dem Volk war es so, direkt danach begann die Reise. Die sind aus Ägypten losgezogen in dieses verheißene Land. Und bei uns genauso, wenn du zum Glauben an Jesus kommst, beginnt die Reise. Und hier sind eine Reihe Aussagen über dieses Lamm, über dieses Passahlamm damals. Das musste ein männliches Tier sein. Das musste fehlerlos sein, also da durfte keine Verletzung dran sein, keine Krankheit, keine Missbildung. Einfach fehlerlos. Und dann ist das Lamm am 10. Tag des ersten Monats ausgewählt worden aus den ganzen Tieren. Und dann haben das eine Familie, also wo es die, hat so ein Lamm mit zu sich in die Wohnung genommen. Und die haben dort, das Lamm hat dort ein paar Tage mit den Leuten gelebt. Die Kinder haben mit dem gespielt, haben das gestreichelt, haben das gefüttert. Und es wurde so ein Teil der Familie. Es hat irgendwie dazugehört. Und dann ist es getötet worden. Ne? Das macht deutlich, so ein niedliches, unschuldiges Tier, was niemand was tut, das muss sterben, weil Sünde so schlimm ist, weil das Gottes Heiligkeit verletzt, dass dort der Tod drauf gefordert wird. Also das, Gott kann nicht einfach bloß die Augen zudrücken und sagen, Schwamm drüber, vergess mal. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit fordert, dass dafür eine Strafe gibt. Und das ist der Tod. Und wenn nicht ein Mensch sterben soll, muss sie irgendwas anderes stellvertretend sterben. Dann ist das Tier nach 4 Tagen ist es getötet worden, das Blut ist aufgefangen worden und dann sagt Gott, die sollen das Blut an die Türen, an die Türpfosten streichen, oben und an die Seiten. Und dann ist das Lamm gebraten worden, musste vollständig aufgegessen werden und es wird betont, es durfte kein Knochen zerbrochen werden von diesem Lamm, während es gegessen wurde. Und dann sind die ausgezogen. Dieses Ereignis, das war so eindrücklich für die Israeliten, dass Gott wollte, die sollen das nie vergessen. Und er ordnet an, die sollen das jedes Jahr feiern, weil das so eine große symbolische Kraft hat. Und die Israeliten haben das gemacht. Als sie dann in diesem Land Kanaan eingezogen sind, da hat Gott geboten, dass jedes Jahr zu diesem Fest, zu diesem Passafest, mussten die Passalämmer, die mussten im Tempel in Jerusalem geschlachtet werden. Und so war das auch zur Zeit von Jesus. Der kam zum Passafest, kam aus dem ganzen Römischen Reich Juden nach Jerusalem und die Stadt war überfüllt. Also da waren mindestens 1 Million Juden in der Stadt, vielleicht auch mehr. Und immer eine Familie, ungefähr so 10 Leute, haben ein Lamm geschlachtet. Das heißt, die sind damit in den Tempel gegangen und haben das dort gemacht. Und als Jesus mit seinen Jüngern dieses Passamahl feiert, ist es genauso. Da sind 2 Jünger losgezogen, mussten mit diesem Lamm zum Tempel gehen. Das war am Donnerstag. Und dann sind die Lämmer zwischen 15 und 17 Uhr im Tempel geschlachtet worden. 100.000 Lämmer. Müsst ihr euch vorstellen. Also es war eine ziemliche Arbeit für die Priester, die dort gemacht haben. Das Blut ist aufgefangen worden. Ein Lamm hat ungefähr so 4 Liter Blut. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Blut das war. Und dann ist das Blut an den Hauptaltar gegossen worden. Und damit nicht der ganze Tempel unter Blut steht, hat man dort so eine Kanalisation gehabt. Das heißt, das Blut ist unterirdisch weggelaufen, mit Wasser vermischt und ist in den Bach Kidron gelaufen. Sonst wäre das unmöglich gewesen. Also die beiden Jünger machen das, lassen das Lamm schlachten, rösten das auf dem Feuer und nehmen das mit in den Obersaal, wo sie sich mit Jesus und den anderen Jüngern treffen und essen dort dieses Passalamm und machen die Zeremonie, die vorgeschrieben ist, die seit Jahrhunderten die gleiche geblieben ist. Und Jesus feiert das mit seinen Jüngern. Und am Ende von dieser Feier macht Jesus was Ungewöhnliches. Da heißt es in Matthäus 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und dann nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Jünger haben das gegessen, haben getrunken, aber ich glaube nicht, dass sie verstanden haben, um was es geht. Die haben vieles nicht verstanden, was Jesus ihnen erzählt hat. Und dann geht es weiter, nach dem Essen singen sie die Lieder, die man gesungen hat beim Passafest. Die sind in den Garten Gethsemane gegangen und sie merken, Jesus ist aufgewühlt, der hat Angst. Und er bittet sie, dass sie mit ihm beten. Er weiß, es steht jetzt was Großes vor ihm. Und er betet dort lange und dann wird er festgenommen, wird in der Nacht verhört, wird misshandelt, wird geschlagen. Am frühen Morgen wird er zu Pilatus, dem Statthalter, gebracht und dort angeklagt. Und viele Menschen, die dort sind, die schreien, dass er getötet werden soll. Und der Pilatus gibt nach, er wird grausam ausgepeitscht. Und dann wird Jesus durch diese überfüllte Stadt Jerusalem zur Hinrichtungsstätte geführt. Direkt vor die Tore der Stadt. Ihr seht hier, wo der Pfeil ist, das ist Golgatha. Man kann das von der Stadtmauer aus sehen, so in unmittelbarer Nähe zum Tempel. Und dort hängt er mehrere Stunden unter größten Qualen und eine gaffende Menge schaut zu. 15 Uhr, zu der Zeit, als ein Tag vorher die Passahlämmer geschlachtet worden ist, da schreit er auf einmal laut auf und schreit, es ist vollbracht. Oder man kann es übersetzen, es ist alles bezahlt. Und dann atmet er das letzte Mal und sein Kopf fällt auf die Brust und er ist tot. Zur gleichen Zeit, sagt die Bibel, da geschehen große Erdbeben und der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, der reißt von oben nach unten. Das war ein dicker Vorhang, das war nicht einfach so möglich. Das war was Übernatürliches. Und die Priester sind erschrocken. Wenn man die Türen zum Tempel aufmacht, konnten alle bis ins Allerheiligste reingucken. Das, wo bis jetzt niemand hingeguckt hat. Die führenden Juden, die gehen hinterher, nachdem das passiert ist, gehen die zu Pilatus und sagen, er soll die, es sind mit Jesus noch zwei andere Leute gekreuzigt worden, er soll diese Leute, die am Kreuz hängen, runternehmen vom Kreuz, weil ja bald der Sabbat losgeht. Und es wäre unschön, wenn dort Leute am Kreuz hängen und der Pilatus gibt nach. Und Pilatus gibt seinen Soldaten in Auftrag und die zwei, die links und rechts neben Jesus hängen, die leben noch. Und wenn man das beschleunigen wollte, hat man es damals so gemacht, die haben einen großen Hammer genommen und haben denen die Beine zerschlagen. Dann konnten die sich nicht mehr aufrichten und waren innerhalb von kurzer Zeit tot. Und die machen das bei den beiden Verbrechern, zerbrechen denen die Beine. Und bei Jesus stellen sie fest, er ist tot. Und da prüfen sie nochmal und stechen mit einer Lanze in sein Herz. Und seine Beine werden nicht gebrochen. Und während all das passiert, sitzen seine Jünger zurückgezogen in einem Zimmer und wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Die verstehen das nicht. Die sagen, warum ist der, auf den wir gehofft haben, der Messias, der Sohn Gottes, der Prophet, den Gott geschickt hat, wieso ist er jetzt so grausam gestorben? Das, was man nur einem Sklaven zumutet, so ein Tod. Und die kapieren das nicht. Die sind völlig wirr im Kopf. Und die Bibel beschreibt, nach 3 Tagen steht Jesus auf und er kommt zu ihnen in das Zimmer und begegnet ihnen dann mehrere Tage und erklärt ihnen, was passiert ist. Und jetzt verstehen die Jünger, warum das alles so passiert ist. Und Jesus erklärt ihnen, dass er leiden musste, dass das schon im Alten Testament angekündigt war. Und eine große Stelle, die er ihnen erklärt haben wird, ist das mit dem Abendmahl. Mit dem Passahmahl. Jetzt verstehen sie, warum dieses Passahlamm männlich sein musste. Weil Jesus das perfekte Passahlamm ist, das endgültige Passahlamm. Er war ein Mann. Jetzt wissen sie, warum das Lamm fehlerfrei sein musste. Weil Jesus ohne Sünde ist. Weil er fehlerlos war. Weil er nicht mal was Böses gedacht hat. Jetzt verstehen sie, das Passahlamm, das ist schon ein paar Tage vorher ausgesucht worden. Und Jesus, da ist schon lange vorher ausgesucht worden, ist es ausgewählt worden, dass er sterben müsste. Und Petrus schreibt später, also einer der Jünger, 1. Petrus 1, 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Also es ist eine krasse Aussage, die hier steht. Das heißt, bevor Gott diese Welt geschaffen hat, wusste er, dass Jesus sterben müsste. Er wusste, wenn er die Welt schafft, wenn er die Menschen schafft, die Menschen werden sich von ihm abwenden. Die werden gegen ihn rebellieren. Die werden versuchen, ihr Glück außerhalb von Gott zu finden. Und Gott weiß, wenn sie das machen, ist die Strafe dafür tot. Er müsste sie vernichten. Aber Gott ist so, dass er nicht einfach das, was er geschaffen hat, einfach vernichtet. Er liebt Menschen und er weiß, ich möchte die zurückgewinnen. Und er weiß, der einzige Weg, um sie zurückzugewinnen, ist, dass jemand anders stellvertretend stirbt. Und es gibt kein Geschöpf, was dauerhaft die Schuld von jemand wegnehmen kann. Der Einzige, der das machen kann, ist Gott selbst. Und deshalb wusste Gott, wenn ich das mache, wenn ich Menschen schaffe und für immer mit ihnen zusammenleben will, wenn ich sie zurückgewinnen will, dann muss ich meinen eigenen Sohn geben. Dann muss ich meinen eigenen Sohn, der genauso wie ich Gott bin, dann muss ich den opfern. Und Gott wusste das in vollem Bewusstsein, dass ihn das seinen Sohn kosten wird, hat er diese Welt geschaffen. Und die Jünger haben jetzt verstanden, genauso wie dieses Lamm Teil der Familie wurde, bei der Familie mitgewohnt hat, so ist Jesus Teil der Menschenfamilie geworden. Er ist Mensch geworden, er der Schöpfer. Er, der das ganze Weltall geschaffen hat, sagt die Bibel. Er hat sich klein gemacht und ist ein Geschöpf geworden, hat sich von seinen Geschöpfen ans Kreuz nageln lassen. Erstmal war er unter ihnen einige Jahre, hat mit ihnen gelebt, war einer von ihnen. Er war der Einzige, der ohne Fehler, ohne Schuld gelebt hat. Und dann stirbt er stellvertretend für uns. Und wie beim Passahlamm kein Knochen zerbrochen werden durfte, so ist auch bei Jesus kein Knochen zerbrochen worden. Um das nochmal deutlich zu machen, er ist das echte Passahlamm. Das macht deutlich, Jesus ist der Einzige, der dich vor dem Zorn Gottes erretten kann. Der Einzige, der dir gefährlich werden kann, ist Gott. Und der Einzige, der dich vor Gott retten kann, ist Gott, ist Jesus. Er ist der, der dich davor retten kann. Aber du musst dieses Blut des Passahlammes für dich anwenden. Bei den Israeliten hätte es damals nicht ausgereicht, dass sie das Passahlamm geschlachtet und gegessen hätten. Das wäre zu wenig gewesen. Wenn sie das nicht an die Türen gestrichen hätten, das Blut, wäre der Erstgeborene in dem Haus trotzdem noch gestorben. Und genauso ist es heute. Jesus ist stellvertretend für die Schuld von allen Menschen gestorben, für deine und für meine Schuld. Aber das hat für dich nur Wirkung, wenn du dich bewusst unter dieses Blut stellst, wenn du dieses Blut an die Türen deines Lebenshauses streichst, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du sagst, ja, ich möchte, dass Jesus mein Retter ist, dass er mein Passahlamm ist. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist das dein nächster Schritt. Mach Frieden mit Gott. Hier ist eine Bibelstelle, die beschreibt eigentlich, warum es uns als Gemeinde gibt. Warum wir hier sind, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir Kleingruppen haben, warum wir überhaupt da sind. Ich lese euch die vor, 1. Korinther 5. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott hat all deine Sünde und meine Sünde auf Jesus gelegt. Er war mit der Schuld der ganzen Welt beladen. Und die Bibel beschreibt, er ist zur Sünde gemacht. Er war mit Sünde zugedeckt. Und er bietet dir an, dass du die Gerechtigkeit von Jesus bekommst. Also er bietet dir einen Tausch an. Dass du, wenn du das annimmst, dass du vor Gott stehst, als ob du nie gesündigt hättest. Als ob du Jesus selber wärst. Als ob du vollkommen rein wärst. Ohne jeden bösen Gedanken. Das geschieht aber nur bei denen, die dieses Blut des Passahlammes, des Lammes Gottes, Jesus, auf sich anwenden. Die sich unter dieses Blut stellen. Und wie geht es? Die Bibel beschreibt, dafür brauchst du zwei Sachen, Umkehr oder Buße und Vertrauen auf Jesus oder Glauben. Das heißt, Umkehr heißt, ich gebe zu, ich hätte das verdient, dass Gott mich richtet. Ich hätte verdient, dass sein Zorn auf mich kommt. Ich hätte verdient, in der Hölle geschickt zu werden. Das wäre die gerechte Strafe für meine Auflehnung gegen Gott, dass ich versucht habe, mein Glück außerhalb von Gott zu finden. Und Vertrauen heißt auf Jesus, ich sage, ich selber kann nichts machen, um meine Schuld gut zu machen. Es muss jemand anders für mich sterben. Es muss Jesus für mich sterben. Und ich vertraue darauf, dass das, was er getan hat, ausreicht, dass das für mich gut ist, dass das genug ist. Und wenn du das machst, dann sagt die Bibel, dann bist du versöhnt mit Gott. Dann ist er nicht mal dein Feind. Dann wird er dein Vater. Dann nimmt er dich in die Familie auf. Dann ist er für dich und dann kann niemand mehr gegen dich sein. Wenn du das ablehnst und unversöhnt stirbst, dann wird Gott selber das sein, der dich in die Hölle schickt. Der dich die Schuld, die eigentlich schon bezahlt ist, trotzdem tragen lässt. Wenn du schon Christ bist, dann ist das eine gute Sache, dass du regelmäßig Abendmahl nimmst. Du brauchst immer wieder diese Botschaft, du musst die immer wieder hören, dass du es nicht aus eigener Kraft schaffst, so zu leben, wie Gott das will. Und ich vermute mal, dass du das diese Woche erlebt hast. Dass du diese Woche erlebt hast, ich war nicht so, wie Gott das will. Ich habe wieder mein Glück versucht, woanders zu finden, außerhalb von Gott. Ich habe Dinge getan oder über Sachen nachgedacht, da weiß ich, die gefallen Gott nicht. Da schäme ich mich dafür. Und all das erinnert dich wieder dran, ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Und das ist das, was du immer wieder und immer wieder neu hören musst. Das Evangelium, die gute Botschaft, dass du dir selber zusprichst, für mich hat jemand bezahlt. Ich stehe unter dem Blut des Lammes. Für mich ist jemand anders gestorben, für meine Schuld. Und ich kann jetzt frei in das Allerheiligste rennen zu Gott. Ich kann ihm begegnen, weil Jesus für mich bezahlt hat. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, wo du dir das vergegenwärtigen kannst, als das Abendmahl. Nicht damit machst du dir ja deutlich, da hat Jesus seinen Körper für dich hingegeben, sein Blut. Na, du bist auf einer Reise. Auf einer Reise brauchst du Nahrung. Du brauchst Pause. Und das Abendmahl ist genau sowas. Da soll deine Seele zur Ruhe kommen und du brauchst geistliche Nahrung. Deine Seele braucht Nahrung. Ne, deshalb Brot und Wein. Du führst dir vor Augen, ne, schau dir an, Jesus hat seinen Körper für mich hingegeben. Du darfst es anfassen. Du darfst dran riechen. Du darfst es in den Mund nehmen und runterschlucken. Genauso mit dem Wein. Dass du sagst, ein Symbol, dass er sein Blut für dich gegeben hat. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und darum geht es um Abendmahl. Dir neu vor Augen zu malen, ich habe es nicht verdient. Und ich werde nicht aus eigener Kraft diese Reise schaffen. Ich werde nicht am Ziel ankommen. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Einzige, was ich machen muss, an ihm dran zu bleiben. Mit ihm in Verbindung zu bleiben. Und dazu ist das Abendmahl so eine Riesenhilfe. Eins von diesen vier Gewohnheiten. Und da möchte ich dich dazu einladen, das regelmäßig zu nehmen, das nicht zu verpassen. Du brauchst die Gemeinschaft mit anderen. Abendmahl ist nicht so eine Sache, die man alleine einnimmt, sondern die man mit anderen gemeinsam macht, wo wir uns vergegenwärtigen, wir sind alle Leute, die auf den Retter angewiesen sind. Noch zwei Hinweise. Wenn du noch mehr darüber wissen willst, über das Abendmahl, hat noch eine viel tiefere Symbolik, noch viel mehr. Das war heute ein Aspekt davon. Dann empfehle ich dir das Buch von Ulrich Neuenhausen, das Abendmahl. Ganz dünnes Buch, liegt draußen auf dem Büchertisch. Nutzt das, um noch mehr zu verstehen. Und da draußen liegt auch ein Buch, das nennt sich Theologie für Kinder. Na, also in den Kinderbibeln wird die biblische Geschichte erzählt, wie es in der Bibel steht. In der Theologie für Kinder, da werden so die einzelnen Aspekte, was wir glauben, so systematisch erzählt. Und unter anderem gibt es da ein Kapitel zum Thema Abendmahl, da wird es für Kinder einfach erklärt. Ihr könnt da mal reingucken, dann könnt ihr euren Kindern den christlichen Glauben daran erklären. Ich möchte jetzt nochmal beten, wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern. Und ich lade dich dazu ein, dir das vor Augen zu malen, schmecket und seht, wie freundlich Gott ist. Und ich lade alle ein, die das wissen, ich stehe unter diesem Blut des Lammes. Ich weiß, ich habe das für mich angenommen, ich habe das auf mich angewendet, dann ist das eine Erinnerung daran, das zu nehmen. Geh zu einem von den Tischen, draußen sind auch noch welche, nimm dir Brot, nimm dir Wein, nimm dir Brot mit nach Hause, wenn du das willst. Und wenn du noch nicht weißt, dass, wenn du dieses Blut des Lammes noch nicht auf dich angewendet hast, dann bleib einfach sitzen. Da vorne wird ein Gebet eingeblendet werden. Du kannst ja das durchlesen und wenn du sagst, ja, das möchte ich zu Gott sagen, dann bete das einfach. Das ist deine Entscheidung. Vielleicht hast du auch noch Fragen, dann komm hinterher hier vor, da gibt es ein Gebetsteam. Und wenn du merkst, ich möchte mein Leben unter dieses Blut des Lammes stellen, dann wäre das heute eine gute Chance, das zu tun. Da lade ich dich dazu ein. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen und wir beten für das Abendmahl. Lieber Vater im Himmel, wir haben gelesen, was du für ein heiliger Gott bist und wir haben das, uns angeschaut, dass du gefährlich bist, dass es niemand gibt, vor dem wir uns fürchten müssen, außer dir. Herr, du kannst uns für alle Ewigkeit gefährlich werden und gleichzeitig liebst du uns. Gleichzeitig bist du voller Liebe und hast einen Weg gefunden, wie wir für immer mit dir versöhnt leben können, als deine Kinder, ohne Angst vor dir zu haben. Und das hat dich viel gekostet. Du hast deinen Sohn gegeben. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du freiwillig gekommen bist auf diese Erde. Dass du das nicht gezwungen gemacht hast, sondern aus Liebe zu uns. Herr, für mich, dass du dort von deinen Geschöpfen, von mir, diesen Spott, diesen Hohn, diese Gewalt, diesen Verrat, diese Verleugnung ertragen hast. Und dass du dort meine Sünde getragen hast und für mich gestorben bist und für uns alle. Dafür danke ich dir. Und wir wollen jetzt gleich das Abendmahl nehmen und uns daran erinnern, was wir für einen wunderbaren Gott haben, der so freundlich mit uns umgeht, obwohl wir es nicht verdient haben. Danke dafür. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und dann seid ihr herzlich eingeladen, zu einem der Tische zu gehen und euch Brot und Wein zu nehmen.